D-Radio Wissen. Online-Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Netzreporter XL-Ausgabe des Online-Talks hier auf D-Radio Wissen. Eine neue Version ist verfügbar, ist nicht nur der Titel der Tagung hier in der Evangelischen Akademie in Tutzing, sondern auch der Titel eines Buchprojekts von Dirk von Gehlen. Eine neue Version diskutiert die These, dass die Digitalisierung Kultur zu Software macht, dass die Rolle des Autors sich dramatisch verändert und dass er auch die Idee des Werks, des Kunstwerks transformiert. Dem Motto folgend, Content als Software, wollen wir die Frage stellen, inwieweit diese behauptete plattentektonische Verschiebung sich auch auf die nun, sagen wir, konventionellen Medien auswirkt, inwieweit ständige Innovation die neue Normalität in den Medien ist. Dazu diskutieren Angelika Knob, freie Journalistin und Dozentin in der Journalistenausbildung. Sie war viele Jahre unter anderem auch CVD der Nachrichtenkanäle N24 und NTV, also Fernseherfahren. Stefan Plöchinger, Chefredakteur von süddeutsche.de und Ralf Müller-Schmidt, Programmchef von D-Radio Wissen. Angelika Knob, Sie sind Ausbilderin. Alle Welt spricht mittlerweile über die neuen Skills, die die neuen jungen Journalisten, die Digital Natives brauchen, um tatsächlich sich in dieser digitalen Hochgeschwindigkeitswelt zu behaupten. Ist das Ihrer Erfahrung nach tatsächlich so, dass diese jungen Nachwuchsjournalisten mit Links, Facebook, Twitter und Videobedienung mit rechts ganz nebenbei noch ein bisschen was programmieren, um es datenjournalistisch dann so in Infografiken und so an den Leser zu vermitteln?
Im Unterricht habe ich manchmal den Eindruck, ja, nein. Ganz nebenbei und ganz lustig funktioniert das nicht so. Privat sind die unglaublich fit. Wenn es auf berufliche Dinge dann kommt, dann fehlen da schon durchaus Dinge, die sie sich noch aneignen müssen. Und vor allen Dingen denken sie zum Teil auch noch gar nicht so. Also ganz am Anfang, wenn man die fragt, wollen die meisten noch ganz klassisch zu den großen Hochglanzmagazinen, den großen Zeitungen oder sowas. Und online ist die ganz kleine Minderheit.
Ach, tatsächlich. Also die meisten wollen Printjournalisten werden, dann für die Frankfurter oder die Süddeutsche als Papierzeitung den großen Leitartikel schreiben.
Ja, zum Teil auch, wobei ich jetzt gerade im Moment zum Beispiel junge Modejournalisten unterrichte und für die ist es dann weniger die Süddeutsche, sondern dann die Elle oder die Vogue oder sowas. Und da und Modeblogs zum Beispiel, die ja wahnsinnig viel gelesen werden, sind eher am Anfang so ein bisschen Igitt, da möchte man sich von distanzieren.
Stefan Plöchinger, Sie sind jetzt seit ein paar Jahren Chefredakteur von süddeutsche.de, einem der führenden deutschen Newsportale. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie so eine Entwicklungsabteilung unterhalten mit 12 Leuten, die nichts anderes machen, als zu entwickeln, Pläne zu schmieden, neue Konzepte zu gestalten, neues Storytelling zu erfinden? Oder wie geht das bei Ihnen?
So ist das. Gelächter im Saal. Ich glaube, dass tatsächlich meine komplette Online-Redaktion eine Art Entwicklungsredaktion ist. Also ich unterstütze die These, dass Innovation was sehr Permanentes jetzt im Journalismus ist und ich unterstütze auch die These, dass es sich eigentlich ständig ändert, was wir machen. Und ich glaube nicht, dass mir eine 12-Leute-Abteilung, die dann sich um das Innovative kümmert, wirklich helfen würde, sondern dass die paar Dutzend Leute, die für mich arbeiten, im Kern selbst immer wieder innovativ sein müssen. Das funktioniert lustigerweise auch ganz gut, weil mein Eindruck ist, ich habe eine sehr junge Redaktion, also unsere Online-Redaktion ist der Altersschnitt irgendwie um die 30. Ich glaube, diese jungen Kollegen wollen das die ganze Zeit. Also die wollen nicht stehen bleiben. Die Anforderung an mich als ihren Chef ist eigentlich relativ omnipräsent, dass sie hier mal was ausprobieren wollen, da mal was Neues versuchen wollen. Und das Schöne an unserem Medium ist, dass wir es auch die ganze Zeit tun können.
Ja, aber erzählen Sie doch mal so ein bisschen aus der Werkstatt. Wie ist denn das bei Ihnen? Also da sind jetzt, wie viele haben Sie da an Bord bei Ihnen, bei der Süddeutschen.de?
30 Festangestellte, ungefähr dasselbe nochmal in Freien.
Okay, da sind also jetzt Pi mal Daumen 50 Leute unterwegs. Das sind aber jetzt nicht 50 Redakteure, oder? Sind da Techniker bei, Grafiker? Also wie wird Innovation bei Ihnen praktiziert? Wer macht das?
Die Redaktion selber ist erstmal eine Nachrichtenredaktion, ganz klassisch. Wir machen eine Nachrichtenseite, müssen den Nachrichtentag abbilden. Das kann man aber auch auf viele verschiedene Weise tun. Und daran kann man es, glaube ich, ganz gut erklären. Wenn Sie sich sowas wie die Schießerei nach den Boston-Anschlägen anschauen, dieser unglaubliche Tag in Boston, in dem alles durcheinander ging und diese Stadt plötzlich im Ausnahmezustand versinkt. Und Sie sind da in der Nachrichtenredaktion. Sie können auf ganz viele verschiedene Arten mit so einem Thema umgehen. Sie können ganz klassisch eine Nachricht nach der anderen schreiben, alle 2 Stunden mal aktualisieren, vielleicht auch nur alle 5, je nachdem, wie schnell Sie sind. Oder Sie beginnen das, was sie ohnehin tun sollten, nämlich die sozialen Medien nicht nur zu lesen, sondern auch wieder zu republizieren, heißt einen Live-Blog anzufangen, in dem sie versuchen, sehr guten Journalismus zu machen, also nicht einfach irgendwie gehetzt mit der Masse mitzugehen, sondern schon sehr guten Journalismus zu machen, sich sehr genau zu überlegen, was will ich meinem Leser weitererzählen, was will ich ihm weitererzählen, was will ich berichten, aber das eben kontinuierlich zu tun, nicht in Häppchen, die nur alle paar Stunden aktualisiert werden. Das ist eine Anforderung, die kommt heute völlig selbstverständlich an uns. Die Leute kommen auf die Seite und wollen wissen, was ist denn jetzt gerade in dem Moment los? Und da können sie sehr viel mit neuen Formen experimentieren. Das heißt, was tun wir? Wir setzen ein neues Tool ein, das es sehr leicht macht, live zu berichten. Das heißt Scribble Live.
Was macht
Darf
dieses
man
Tool?
Im Radio wahrscheinlich nicht sagen.
Sagen Sie mal, was macht denn dieses Tool? Wie funktioniert
dieses
das?
Tool ist wirklich, wenn ich draußen bin auf dem Feld, kann ich von meinem iPhone aus einen Text schreiben, Bild hochladen, Video hochladen. Beim NSU-Prozess gerade gab es ja eine türkische Gegendemonstration, zwei Demonstrantinnen wurden verhaftet, war eine Kollegin von uns dabei, macht dann davon ein Foto, der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude greift ein, davon macht die dann ein Video, wie der eingreift und versucht zu mäßigen und die Stimmung runterzukriegen. Das sind Sachen, das können Sie mit so einem Tool einfach viel, viel schneller berichten und viel authentischer berichten und machen trotzdem noch sehr guten Journalismus, wenn Sie das tun.
Okay, das sind jetzt so Maßnahmen, um das Tempo hochzuhalten, die Erwartungen auch zu bedienen, die offenbar da sind.
Und die Qualität hochzuhalten.
Aber jetzt sind Sie ja nicht nur gefordert, eben die Qualität hochzuhalten und schnell zu sein, sondern Sie sind umgeben von ganz unterschiedlichen Technologien urplötzlich, die für Sie als Nachrichtenportal, als Zeitung, sagen wir mal der Einfachheit halber, plötzlich relevant werden. Android, iOS, diese Plattform, die Sie ja bedienen müssen. Also wie läuft denn das da in Sachen Entwicklung? Sind da jetzt nicht irgendwelche Programmierer ständig zugange, die App zu modifizieren?
Das ist im Grunde eine ganz andere Ebene. Also wir haben diesen nachrichtlichen Tag. Unternehmen haben wir natürlich die Herausforderung, oh Gott, wie publizieren wir heute eigentlich? Wir haben eine Vielfalt von Geräten, die wir beliefern müssen. Wir sind eben, weiß Gott, nicht mehr nur eine Online-Nachrichtenseite im Internet, sondern wir sind es eben auch in Apps, wir sind es auch im mobilen Web, auf Tablets und so weiter. Die Vielfalt der Geräte wird auch eher noch zunehmen, bevor dann mal wieder eine Konzentration einsetzt. Das bedeutet, wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren zwei komplett ungekannte Abteilungen für Verlage aufgebaut, nämlich nicht eine IT, wie man sie kennt, sondern eine Produktentwicklungs-IT, die nichts anderes macht, als unsere Produkte weiterzuentwickeln, also unsere Nachrichtenseite, unsere Apps und so weiter. Das sind inzwischen auch zwei Dutzend Kollegen, die da arbeiten und ein Produktmanagement aufgebaut, das die Entwicklung dieser Produkte steuert. In einem Prozess, der für Außenstehende wahrscheinlich total langweilig ist, aber man priorisiert eigentlich die ganze Zeit hin und her. Es ist jetzt wichtiger, dass wir unsere Facebook-Integration nochmal verbessern, dass wir auf mobil folgendes Feature nachziehen, dass wir jetzt eben so ein Tool zum Live-Bloggen uns kaufen. Was tun wir da? Es braucht auch diese unglaublich professionalisierten Prozesse, inzwischen auch in sehr ehrwürdigen Verlagshäusern wie der Süddeutschen Zeitung, wenn man sonst mit den Herausforderungen überhaupt nicht mehr mitkommt.
Also was Sie da beschreiben, ist ja nichts anderes, als dass Sie dem Umstand Rechnung tragen, dass Inhalte sich verflüssigen, eben auf ganz unterschiedlichen Plattformen hinausfließen, was wir hier in den letzten beiden Tagen diskutiert haben. Letzte Frage in diesem Komplex. Können Sie das quantifizieren, wie viel von Ihrem Aufwand, zeitlichen Aufwand der Gesamtredaktion investieren Sie in die Instandhaltung dieser technologischen Dienste und vielleicht zu früher war es so, vermute ich jetzt mal, ich behaupte mal eine Zahl, Redaktionshaus macht eine Papierzeitung, 3% des Budgets gehen in Erneuerung der Druckstraße. Wie ist das heute?
Es gibt keine Prozentwerte. Sie müssen es letztlich sich für jede Geschichte anschauen. Bei Boston ist es extrem wichtig, dass ich so ein Live-Blogging-Tool mir anschaffe. Also es ist sehr sinnvoll, da mal 100% aller Energie da rein zu investieren. Bei anderen Geschichten, ich kommentiere die letzte Bundestagssitzung, es ist genau wie früher, da muss ich nichts machen, da sind die Systeme existent. Wir erleben, dass wir Geschichten, von denen wir früher gesagt haben, naja, es ist halt eine Geschichte, komplett anders betrachten. Jede Geschichte für sich hat im Zweifelsfall nochmal eine spezifische Erzählform und wird dann doch entweder sehr viel komplizierter oder sehr viel leichter, weil man dafür schon Sachen entwickelt hat. Die Verflüssigung in dem Kontext ist tatsächlich, dass ein Thema ich auf x-fache Art und Weise erzählen kann und ich mich entscheiden muss, welche Methode ich wirklich einsetzen kann, weil ich die Mittel dafür habe. Und welches angemessen ist. Nicht alles, was ich kann, ist auch sinnvoll.
Ralf Müller-Schmidt, als ihr Programm die Radio Wissen vor gut drei Jahren erfunden wurde, sagte der damalige Programmdirektor auf der Pressekonferenz bei der Vorstellung, die Radio Wissen ist die Suchmaschine für das Suchen des Radios der Zukunft. Ist das eigentlich eine Chance und ein Freiraum, den Sie damals, oder ist das eine Bürde, die man Ihnen aufgehalst hat?
Damals gab es noch kein iPad und kurz nachdem wir 2010 gestartet sind, kam das dann und hat uns auch einigermaßen verwirrt. Heute hat man ja das Gefühl, als ob das Ding schon irgendwie mehrere Jahrzehnte da ist, omnipräsent. Das zeigt vielleicht ganz gut, in wie kurzen Rhythmen wir da reingeworfen sind. Dass heute gerade im Verbreitungskontext sehr viel zahlreichere Plattformen bedient werden müssen, von denen man vor allem auch manchmal nicht weiß, ob sich's lohnt. Ja, also das ist auch noch eine Frage, die unternehmerisch nicht immer ganz einfach zu beantworten ist. Das hat sich sicherlich geändert. Aber man muss ja ehrlich sein, es macht natürlich auch einen Riesenspaß, in so einer Zeit zu arbeiten. Wer will denn gerne Journalist sein in Dekaden, wo sich nichts tut?
Aber bleiben wir mal bei den Wünschen, die Sie gerade angesprochen haben. Wie sehen denn Ihre Wünsche aus, wenn Sie frei bestimmen könnten, wie der technologische Fuhrpark des Deutschlandradios funktionieren sollte? Es gibt eine sehr solide App für iOS momentan. Es gibt eine Internetseite. Man kann sich ja noch ein paar andere Varianten vorstellen.
Über Innovation gesprochen wird.
Aber wie sehen denn die Wunschträume eines Radiomachers im Jahr 2013 aus? Was wollen Sie? Wollen Sie sowas wie Netflix oder Storyfy fürs Radio haben, wo Sie Inhalte nach ganz bestimmten Kriterien ausspielen können? Wollen Sie die Super-App haben? Was sind so die Wünsche des Radiomachers?
Technische Wünsche habe ich eigentlich so gut wie keine. Ich bin ja kein Techniker, sondern programmverantwortlich. Also ich stelle mir vor, dass unser Programm, unsere Inhalte, weil das können wir, Inhalte herstellen, für die Qualität unserer Inhalte einstehen. Ja, das ist unser Job als öffentlich-rechtlicher Anbieter, zumal der noch nicht mal Werbung macht. Gut so. Dafür einzustehen und das dann natürlich in technischer Form zu verkörpern und auch zu den Hörerinnen und Hörern, zu den Usern zu bringen, die an uns zu binden, das ist mein Wunsch. Technisch bin ich wie jeder andere, pendel ich zwischen Überforderung und Faszination angesichts der Vielfalt, die, was jetzt Herr Plöchinger gerade sagt, klar, ich meine, wir beschäftigen uns auch mit neuen Tools, gerade im Audiobereich, wie kommt man heute schön auf eine Website. In den 90er Jahren hat man sich vorgestellt, dass die Radiokontinuität zerhackt wird zugunsten von kleinen Podcasts, die sich dann jeder souverän auf sein Gerät holt. Heute wissen wir, das ist so nicht gekommen, weil einfach die größeren Bandbreiten im Audiobereich uns auch gestatten, Radio ganz normal in Anführungsstrichen auf jedes mobile Device zu geben. Und entsprechend stark wird das auch nachgefragt. Aber nee, Wunschträume ist, glaube ich, nicht die Haltung, die ich habe.
Wir haben ja noch zwei andere hochkarätige Consultants am Tisch, die wir jetzt mal fragen und kostenfrei einsetzen. Wie wünschen Sie sich eigentlich Radio, falls Sie Radio hören? Hören Sie Radio? Seien Sie ehrlich.
Ach, ich?
Sie beide.
Ich höre ständig Radio.
Und was hören Sie denn so?
Mein Freund arbeitet auch beim Radio und hat gerade einen Jugendsender neu erfunden hier in München, miterfunden, als Wortchef. Ich bin im Radio sehr verbunden. Puls heißt der nun. Ehemals On 3. Und ich glaube, dass man genau ebenfalls ein rein digital verbreiteter Kanal mit allen Schwierigkeiten, die das hat, weil man halt einfach nicht schnell mal im Auto hören kann. Das ist die Radionutzung, die gängige im Auto. Ich glaube, dass es so viele Situationen im Leben gibt, in denen ich eigentlich nur Ton konsumieren kann. Und das, wenn es gut gemacht ist, mir aber sehr viel Spaß macht, Ton zu konsumieren, dass ich mich auf was freue, was mich da sowohl informiert als auch unterhält. Das klingt jetzt sehr abstrakt, aber Sendungen, die innovativ geschnitten sind, in denen ich als Hörer wirklich auf eine kleine Reise mitgenommen werde, die genau nicht Dudelfunk sind, sondern die mir wirklich einen neuen Horizont eröffnen und dabei auch den Ton als Instrument richtig gut einsetzen.
Angelika Knop, jetzt hat der Stefan Plöchinger die Metaphysik des Radios gerade ausgebreitet. Ganz konkret, was wünschen Sie sich? Wünschen Sie sich eine App, wo Sie Podcasts abrufen können oder irgendwie einen Aggregator, wo Sie die Highlights des Wortprogramms aus der gesamten ARD sehen können? Oder haben Sie da auch so einfache Wünsche, dass Sie sagen, Sie wollen gutes Radio haben?
Ja, Gutes auf jeden Fall. Die Frage ist ja immer, was ist Gutes? Und meine Mischung, die ich höre einerseits Bayern 5 wegen der Nachrichten und nach einer halben Stunde ist dann meistens gut. Und ich höre tatsächlich M94.5, das ist in München, ein Jugendradio, das auch nicht so gut zu empfangen ist, weil auch von der UKW Frequenz eher schwach, aber jetzt eben Gott sei Dank im Internet und über DAB, was auch noch nicht ganz tot ist und bei mir zu Hause zumindest funktioniert. Und das ist ein Projekt zum Beispiel, was seit über 10 Jahren von der Landesmedienzentrale und anderen privaten Sendern getragen wird und was so eine Spielwiese ist, wo die Jugendlichen ausprobieren können jenseits vom Formatradio und wo im Übrigen dann ganz viele bei On3 und Puls und Ego FM bei den kommerziellen dann später landen. Nochmal ganz kurz zurück auch zur Ausstattung. Ja. Das ist übrigens noch viel stärker ein Problem in der Ausbildung. Dieser ständige Wandel. Natürlich einerseits ist ganz toll, jetzt haben alle irgendwie einen Smartphone, mit dem sie selber was drehen können. Das muss man jetzt nicht mehr teure Kameras anschaffen und das ist auch nicht mehr so schwer zum Rumschleppen. Aber gleichzeitig ist natürlich sowas wie ständig neue Anwendungen, Programme kann man gar nicht entwickeln. Ja. Und das ist gerade in Akademien und so, da sind sie froh, wenn sie mal irgendwie gerade den Computerraum abgedatet haben, dann kommt schon wieder was Neues daher. Lehrpläne in dem Sinn können sie sowieso nicht mehr machen und wenn sie 2 Generationen hintereinander verabschieden, also ich habe über 3 Jahrgänge Auszubildende, dann muss an die nächsten schon was. Das haben die aber nicht vor uns gehabt im Semester oder andersrum oder wir kriegen das nicht mehr. Da sage ich, ja, es ist irgendwie jetzt leider schon durch und in diesem Semester ist was anderes dran. Ja. Es ist schon eine Herausforderung.
Ich glaube, es ist ganz interessant, dass gerade 3 Leute geantwortet haben, es kommt auf die Inhalte an. Und nicht auf irgendwie das Gerät oder dass wir ganz besonders viele Plattformen benutzen. Klar ist meine Erwartung, ich möchte es mir auch als Podcast runterladen können. Aber wenn ich mir dann was als Podcast runterladen kann, was mir nicht gefällt, weil es einfach schlecht gemacht ist oder mein Hirn nicht befriedigt, ist es leider
das alte Content ist King gilt also noch.
Ja, auf jeden Fall. Also jetzt mal um auf die Süddeutsche zu kommen, weil wenn da zum Beispiel jetzt ein smartes Tool ist und Live-Blogging im Anschluss an die Boston-Schießerei stattfindet, dann entscheidet ja niemand anhand der technischen Leistungen, die da erbracht werden, darüber, ob er sich das wirklich durchliest, weil da kommt es einfach darauf an, ob die Einträge gut sind und das mag sich geändert haben. Wenn die ersten 2, 3 nicht gut sind, dann ist der User halt raus. Und dann geht er woanders hin und kommt dann nicht wieder. Insofern, übrigens, das ist eine Geschichte, die wir vom Radio schon ein bisschen kennen, weil Radio war immer ein elektronisches Nebenbei-Medium, was sehr stark um die Aufmerksamkeit seiner Hörerinnen und Hörer buhlen muss. Und gerade die Musiksender, die Popwellen, die wissen sehr genau, ein schlechter Titel und die Leute sind weg. Das kann man richtig messen. Und ich glaube, insofern sind die Zeitungen überhaupt durch die Echtzeitcharakteristik, die Online-Inhalte annehmen, mehr und mehr, und die Radios eigentlich alle in einem Boot.
Also diese Liquidisierung von Informationen bedeutet letztlich, dass die Anforderungen an uns steigen. Ich kann mich eben nicht hinsetzen und 5, 6 Stunden mal über eine Geschichte nachdenken, wenn sie gerade passiert und sie auch gerade auf die Seite muss. Ich muss komplett andere Fähigkeiten trainieren, um akkurat und richtig zu sein in dieser sehr, sehr flüssigen Informationsumgebung, in der wir uns heute als Journalisten bewegen.
Okay, lassen Sie uns mal diesen Inhalt, diesen sogenannten Content mal näher in den Blick nehmen. Es war hier davon die Rede im Rahmen der Konferenz, dass Medien nicht nur lineare Strecken sind, die Inhalte herausgeben, Rampe viel als Begriff, und dann fällt dieser Inhalt von der Rampe herunter zum Zuschauer, Zuhörer, Leser, sondern es werden Räume. Können Sie mir das mal erklären, was das eigentlich sein soll, wenn ein Medium zum Raum wird, Stefan Plechinger?
Das ist eigentlich sehr simpel. Wir sind eben nicht mehr nur Sender, sondern jeder ist heute erstmal ein Sender. Brechts Radiotheorie ist wahr geworden, wenn man so will. Es kann einfach jeder publizieren, das Internet ist da sehr demokratisch. Das bedeutet, wenn wir auf Twitter eine Meldung rausschießen, dass wir eine Geschichte haben und in der Geschichte ist ein Fehler, dann wird man uns das zurücktwittern. Und dann werden wir die Geschichte korrigieren müssen. Und wir werden sie auch nicht einfach so ein bisschen korrigieren, so klammheimlich. Das wird schon keiner sehen, sondern es hat ja jemand gesehen. Das bedeutet, wir müssen transparent korrigieren. Und im Zweifelsfall müssen wir uns mit den Lesern noch auseinandersetzen. Es gab sehr lustige Shitstörmchen, die man da erleben konnte. Eine falsche Bildunterschrift in der Zeitung. Mein Gott, das führte einfach dazu, dass auf Facebook, und der Autor Dirk von Gehlen lacht an dieser Stelle, weil er es mitgekriegt, als Social Media Verantwortlicher der Süddeutschen, eine falsche Bildunterschrift im Kontext von Euro-Rettung Griechenland. Und sie haben einfach alle, die meinen, dass die etablierten Medien gerne Griechenland ein Sparpaket ans Bein binden wollen, dort, und die sagen dann: Die Süddeutsche ist typisch. Wieso reagiert hier keiner? Sagt. Wann korrigiert ihr? Wie ihr korrigiert nur auf Seite 18? Wieso korrigiert ihr nicht auf Seite 2, wo der Fehler war? Und so weiter.
Das heißt
also,
die Süddeutsche ist ein Raum geworden, den jeder betreten kann, um da auch sein Post-it zu hinterlassen. Hier stimmt was nicht.
Ja, um ganz simpel zu sagen, sie müssen halt reagieren. Also, wie in jedem normalen Diskussionsraum, in dem wir eigentlich schon immer sind, in dem wir uns nur deutlich leichter abschotten konnten, weil die Post oder das Hinfahren zur Redaktion der einzige Weg war, uns zu erreichen, oder das Telefon, aber da ist ja eine Telefonzentrale bekanntlich davor. Das ist eben nicht mehr so. Dieser Raum zum, die Distanz zum Leser ist geschrumpft auf einen Tweet.
Angelika Knop, ist das den jungen Leuten bewusst, die bei Ihnen in die Ausbildung gehen, dass sie irgendwann sich werden für all das verantworten müssen, was sie da schreiben? Und zwar ruckzuck mit einem Tweet, mit einem Kommentar im Handumdrehen?
Also das mit der Verantwortung ist ein großer Teil der Ausbildung. Medienrecht, Medienethik und so weiter muss man klar immer wieder deutlich machen.
Auch ich meine ganz praktisch, wirklich dieses schnelle Reagieren auf Facebook, wenn da ein Fehler im Text ist. Ist den Leuten das klar, dass sie heute permanent unter Beobachtung sind? Oder folgen sie noch dieser alten Autorenidee, die wir heute hier auch diskutiert haben? Der Autor begnadet die große Geschichte, der One-to-Many erzählt, Leute, so sieht's in diesem Land aus. Welchen Idealen folgen diese jungen Autoren?
Das ist denen am Anfang nicht so klar, aber nach dem Unterricht dann hoffentlich schon. Und weil die das, wie gesagt, zum Teil noch nicht so übertragen, das ist ihnen natürlich klar, dass sie auf Facebook, auf ihre Freunde total schnell reagieren, dass sie das dann aber im Berufsleben auch machen. Und das ist auch sehr unterschiedlich, weil ich habe zum Beispiel einen Unterricht, wo ich sie mal ermute, auch mal Kommentare in Blogs zu schreiben oder die mal zu kontaktieren und so weiter. Und da, selbst da ist es sehr unterschiedlich. Es gibt welche, da kriegen sie Antworten, und welche, da kriegen sie nie Antworten. Und das schlägt sich dann natürlich auch da nieder. Oder wir gucken uns eben auch an, wie wird auf Kommentare reagiert. Und das ist dann in der Medienlandschaft eben auch sehr unterschiedlich. Ja, also es gibt Medien, die reagieren sehr schnell. Bei Korrekturen, klar, ich meine, die Bild-Zeitung reagiert auch sehr schnell aufs Bildblog, aber sie macht es nicht kenntlich, ja. Und aber da gibt es wirklich große Unterschiede, und das ist ganz interessant, immer das zu zeigen. Und das ist, nein, ich glaube, das ist vielen am Anfang nicht so bewusst. Manche kriegen den Kick davon, und manche möchten aber auch lieber so das Langsame und das Überlegte machen.
Ralf Müller-Schmidt, wie ist das bei euch in der Redaktion? Man könnte jetzt auf die Idee kommen, ein digitales Radio, was keine UKW-Frequenz hat, diese Metapher des Raumes könnte man ja wandeln zur Metapher der Plattform. Ja, wir sind ein Anbieter von Inhalten, hochkarätigen Inhalten, aber dieses lineare Programm, das permanente Ausspielen von einem Stream, ist das eigentlich noch nötig?
Es ist nicht nur nötig, sondern das ist das, was die Vielzahl unserer User will. Also wir wissen einfach aus zahlreichen Studien, dass der maßgebliche Anteil eben nicht so eine Podcast-Bar will, wo man sich hin und wieder die Sachen dann selber zusammenstellt oder in seine Feedreader einlaufen lässt, sondern lineares Hören im besten Sinne als Begleitprogramm durch den Tag ist nach wie vor der Goldstandard im Radiogeschäft. Und das ist natürlich eine Überraschung, weil es sah wirklich in den 90ern oder sagen wir mal Anfang der Nuller schon etwas anders aus. Da spielte auch viel theoretischer Enthusiasmus über die neuen Möglichkeiten der zeitunabhängigen Verbreitung eine Rolle. Aber ich meine, wenn wir ehrlich sind, also ein gutes Radioprogramm muss mit einem entspannten Frühstück zusammengehen, wo die akustischen Verhältnisse nicht immer so sind, dass ich mich exklusiv mit einem Inhalt beschäftige, sei der so gut, wie er will. Ja, das muss nebenher funktionieren. Und dann würde ich auch sagen, ist ein richtig gutes Programm gemacht.
Und dieses gute Programm, dieser Inhalt, der wird ähnlich wie bei der Süddeutschen permanent auf den sozialen Medien begleitet. Man ist in der Kommunikation mit Hörerinnen und Hörern. Wie ist denn das eigentlich? Nehmen wir mal nicht den Autor, der hier im Rahmen dieser Konferenz viel diskutiert wurde, sondern die Redaktion als Autorenkollektiv. Was macht diese permanente Ansprechbarkeit, was macht das mit Redaktion?
Also wir hatten unseren größten Social-Media-Erfolg, der zum guten Teil auch die größte Panne war, die wir bisher hatten, im letzten Jahr, als wir entschieden haben, aus Google Plus auszusteigen, das dann an einem Freitagmorgen mitgeteilt haben, den Usern auf Google Plus. Und was dann passierte, führte dazu, dass wir am Freitagnachmittag wieder drin waren in Google Plus, weil es also wirklich sogar bis nach Facebook hinein unglaublich intensive Kritik hagelte, was uns sicherlich nicht abgehalten hätte, sondern jetzt das, was so landläufig als Shitstorm durchgeht, so nach dem Motto, ihr habt ja keine Ahnung, wie wichtig das ist, weil wir hatten einfach das Gefühl, da ist nicht genug los. Das war jetzt nicht aus einer Laune heraus. Dann kam allerdings so viel aufmunternde und unterstützende Kritik, auch Hilfe. Ja, bleibt hier, macht's besser, ihr kriegt das hin, dass wir das sehr, sehr ernst genommen haben und wirklich uns die Köpfe heiß geredet, am Nachmittag dann beschlossen haben, was man ja früher auch nicht so gerne gemacht hätte. So ein 180-Grad-Dreh sieht ja immer nicht so gut aus, ne? So nach dem Motto, da weiß jemand nicht, was er will. Ich glaube, Jetzt sind die Verhältnisse so, zumindest in dieser einen Situation haben wir eine Stärke daraus gemacht, haben dann in Diskussion mit der Community, die seither sprunghaft gewachsen ist, das ist schön, in Google Plus meine ich jetzt, dass das wieder in den Griff bekommen. Wissen auch genauer, was die Leute da von uns erwarten, was sie nicht von uns erwarten. Natürlich auch mit dem Effekt, das ist wahrscheinlich bei der Süddeutschen genauso, dass die Google Plus Community eine ziemlich andere ist als die in Facebook, wieder eine andere als in Twitter. Und wir sind jetzt nicht bei Xing, aber ich meine, wer Xing kennt, weiß, das ist nochmal wieder ein ganz anderer Laden. Und jetzt steht für uns gerade auch die Frage im Raum, ob wir in Streaming-Dienste rein wollen. Also ich weiß von Radioprogrammen, die schon bei Spotify angedockt haben. Wir sind da noch nicht entschieden, aber das wird wieder eine ganz andere Gruppe von Menschen sein, die wir da für unsere Programme begeistern wollen oder für unser Programm.
Stefan Plöchinger, wie ist das bei der Süddeutschen? Wie sehen da Beteiligungsformate aus? Es gibt natürlich den klassischen Kommentar, den Hinweis auf die falsche Bildunterschrift, aber das, was man so Prozessjournalismus nennt beispielsweise oder was der Dirk von Gehlen im Rahmen seines Buchprojekts eine neue Version ist verfügbar unternommen hat, teilweise bis zum Versuch, gemeinsam live zu schreiben. Also wie involvieren Sie den Adressaten, Leser, den Kunden in Ihr Produkt?
Es ist eigentlich ganz toll, was man da beschreibt und was Sie gerade auch beschrieben haben, Herr Müller-Schmidt. Diese Plattformen sind halt alle neue, öffnen uns alle neue Möglichkeiten, sowohl mit Lesern in Kontakt zu kommen und mit ihnen zu reden, als auch wirklich an neue Leser und Hörer zu kommen, die uns bisher nicht kannten. Ein Ding, was uns da passiert ist im vergangenen Sommer, in München-Schwabing wurde die Fliegerbombe gesprengt und irgendwie hatte keiner Bilder davon. Also wirklich erstmal niemand, es gab offensichtlich niemand, der auf Dachstühle geklettert ist, um das mal zu filmen. Außer einem Schüler, der gerade sein Abitur machte oder gemacht hatte. Und das bei uns postet auf unserer Facebook-Seite in irgendeinem Diskussionsthread. Übrigens, ich habe es hier mitgefilmt und linkte dann rüber auf Vimeo. Man sah dieses Video und es war echt erstaunlich gut gefilmt und man dachte sich, veräppeln kann ich mich selber. Und dann sind wir mit dem auf Facebook ins Diskutieren gekommen, so, okay, wo wohnst du denn? Und dann habe ich auf Google Street Map nachgeschaut, okay, das könnte gehen, das ist das Haus, die Blickachse stimmt auch ungefähr. Dann noch ein bisschen beschreiben lassen, wie sieht denn dein Haus aus? Dann passte das auch. Und natürlich hätte er es fälschen können, aber er hatte es halt tatsächlich gefilmt. Und wir waren die erste Seite, die dann dieses Video auch wirklich selber veröffentlicht hat und natürlich zuerst auf Facebook gleich weiter veröffentlicht hat, dann auf die eigene Seite genommen hat. Dann haben es alle anderen entdeckt und am Schluss sind sie im amerikanischen Spaßfernsehen als "This is the plant we the bomb we planted there and then it makes boom" und die amerikanischen Moderatoren verfallen alle in Staunen und dann dieses Video haben wir wiederum auch bei uns auf der Seite gespielt und so funktioniert das halt heute und okay, das hätte nicht funktioniert vor 10 Jahren, vor 5 Jahren,
vor 3 Jahren.
Das
ist jetzt die kuriose Geschichte, die unterhaltsame Geschichte. Wie sieht denn der Alltag aus in Ihrer Redaktion? Wie viele Texte gehen da raus jeden Tag? 30, 40, 50?
Weit über 100.
Sagen wir mal 100 Texte. An wie vielen Texten sind da Leser beteiligt?
Meistens nach Publikation. Und wenn es Ereignisse gibt, bei denen Leser quasi dabei sein können und zu denen Leser beitragen können, gibt es verschiedenste Varianten, wie sie das machen können. Wird man jetzt irgendwie sicher bei Champions League Finale wieder haben, dass wir einfach sagen, okay, wenn Sie gerade ein Foto machen, schicken Sie es uns und solche Sachen. Das kommt so ein bisschen darauf an, wo Leser wirklich partizipieren können. Da sollte man es aktiv einbinden. Ganz viel von unserem Standardprogramm ist einfach normale Nachrichten. Dazu werden Leser nichts beitragen wollen. Sie werden aber zum Beispiel Fehler finden in Texten, weswegen wir eine Feedback-Funktion eingeführt haben auf der Seite, in der Sie ganz einfach Fehler melden können. Da kommen jeden Tag halt leider, muss man sagen, irgendwie gut 50 bis 100 Mails an.
Und das heißt dann in der Konsequenz, der Artikel wird danach korrigiert und heißt dann, das ist Version 2 oder Version 3, Stichwort versioniertes Denken, was ja hier auch Diskussionsthema war auf der Konferenz. Wird das sichtbar für die anderen Leser, dass es jetzt die Version 4 vom Artikel ist, weil schon wieder ein Kommata fehlte?
Nee, sichtbar wird es nicht. Was wir machen ist, wenn es schwere Fehler sind, dass wir unten drunter, also nicht nur ein reiner Tippfehler, sondern unten drunter hinschreiben, in einer früheren Version dieses Textes.
Barack Obama ist nicht russischer Präsident.
Obama, Osama ist ja bei der Erschießung von Osama auch etablierten Medien passiert. Das wurde dann auch, ehrlich gesagt, auf den meisten transparent korrigiert. Das, was wirklich häufig passiert, ist, dass Leser nicht erwarten, dass sie dann Antwort bekommen. Und das ist immer wieder erstaunlich, weil auch die Leser, glaube ich, nicht die gleiche, also wir mänteln das alle zusammen gerade neu aus, wie wir mit dem Leser zusammenarbeiten. Und Leser sind regelmäßig erstaunt, wenn wir diese Fehlermails beantworten, was wir wirklich bei jeder einzelnen tun. Was im Umkehrschluss bei der Redaktion auch dazu führt, dass man ein bisschen genauer hinschaut vorher, dass man weniger Fehler macht.
Das verstehen wir natürlich als Aufforderung an die Hörerinnen und Hörer, das auch mal zu testen, ob das so ist, wie Sie sagen.
Sehr gerne.
Angelika Knob, lassen Sie uns mal die Seiten wechseln. Wir haben jetzt hier über Redaktion gesprochen, über Autoren, über technische Weiterentwicklung. Die andere Seite, Hörer, Zuschauer, Leser. Was bringen Sie eigentlich den jungen Leuten bei, was die über diese Zielgruppen wissen sollten? Oder sollte man darüber gar nicht nachdenken? Man erwartet doch eigentlich, dass ein Redakteur bei der Süddeutschen schon weiß, wer das liest, was er da schreibt. Oder ein Redakteur beim Bayerischen Fernsehen weiß, wer das guckt. Oder eben ein Hörer von Radio Wissen ein gewisses Profil hat. Wie kann man eigentlich trainieren, erlernen, dass die da draußen, die in diese Prozesse involviert werden sollen, wie wir das jetzt gehört haben, wie kann man eigentlich lernen, was die da draußen wollen? Woher wissen wir das?
Also mittlerweile gehört das zu fast jeder Journalistenausbildung
dann dazu, wie das geht.
Dass man... Da kommen die Sinus-Studien und Marketing-Geschichten und so weiter natürlich. Dann schaut man sich die Nutzungsdauer und von allen möglichen Statistiken und so weiter an. Aber letztendlich, manchmal muss man sich einfach nur wieder überlegen, was möchte man denn selber?
Ralf Müller-Schmidt, was wissen Sie über Ihre Hörerinnen und Hörer?
Ja, eine ganz.
Wie erforschen Sie das eigentlich?
Also einmal gibt es da die ganz klassischen Mittel der Medienforschung, also Sinusmilieus, Mediennutzertypologie. Das ist ein ganz eigener Zweig der Sozialforschung, der sehr aufwendig ist, wenn er repräsentativ sein soll. Da haben wir einige Daten. Wir haben aber auch eben nicht repräsentative Daten aus zum Beispiel Facebook, also was auch sehr hilfreich ist, wenn man einfach eine Idee bekommt, wie alt sind die Leute, worauf reagieren sie besonders intensiv, wo positiv, wo negativ. Und manchmal guckt man sich ja auch wirklich mal in Reihe die Kommentare an, um wirklich sich ein Bild zu machen. Für wen machen wir dieses Programm?
Wer ist es?
Also wir sind, ich benutze jetzt mal einen Ausdruck aus der Medienforschung, der wirklich sehr hölzern ist, aber ich glaube, der ist ganz gut. Also zielstrebige Trendsetter nennen die sich. Das ist eine Gruppe eigentlich von jüngeren, im Durchschnitt 29-jährigen, gebildeten, weltoffenen, urbanen Menschen, Männer wie Frauen
bei uns.
Natürlich. Ja, Mai.
Die haben wir alle.
Deswegen haben Sie morgens dieses Loch bei den Klickzahlen.
Ja, ich will aber noch vielleicht, weil die Frage hat einen ernsten Hintergrund und die hat auch noch ein Problem. Was wir auch über diese zielstrebigen Trendsetter wissen, beziehungsweise die Medienforschung weiß, ja, die sind sehr verwöhnt, die sind sehr sozusagen kompetent auch in ihrem Medienverhalten, also nicht wie die traditionellen einmal Süddeutsche, immer Süddeutsche oder FAZ oder einmal Deutschlandfunk, immer Deutschlandfunk, sondern die sind volatil. Aber was uns besonders betrifft als die Radio Wissen, und das nehmen wir sehr ernst, ist, dass die eigentlich vom Radio als Radio, also jetzt so von der UKW-Kiste in der Küche, eigentlich gar nicht mehr erwarten, dass sie da Informationen und Wissensinhalte maßgeblich bekommen. Die sind tatsächlich hauptsächlich im Internet unterwegs, auch noch im Fernsehen. Auch hier wieder eine interessante Ambivalenz, aber im Fernsehen dann nicht nur öffentlich-rechtlich, sondern auch sehr offen in Richtung Private. Also ganz hoch im Kurs stehen Unterhaltungsformate auf Pro7. Also man merkt das schon, das ist nicht nur eine sehr verwöhnte, wechselhafte Kundschaft, sondern eine auch, die in ihrem Nutzerverhalten sehr divers ist, also die man jetzt so mit so Schlagworten wie öffentlich-rechtliche Stammkundschaft oder interessiert an vertiefenden, hintergründigen Inhalten gar nicht abbilden kann.
Okay, also wir lernen, das ist eine ziemlich schwierige Zielgruppe, die Sie da bedienen müssen. Glauben
das ist
Sie,
die einzige, die wir haben.
auf die Gefahr, dass es eine naive Frage ist, glauben Sie an Ihre Zielgruppe?
Naja, ich meine, für die machen wir das Ganze
doch. Okay, also wie wär's denn dann da mit Stichwort Co-Funding und Crowdfunding, was hier gefallen ist? Sie haben ja jetzt kein Finanzierungsproblem, weil Sie ja öffentlich-rechtliche Mittel bekommen. Aber man könnte doch eigentlich sagen, so jeden Tag, mittags um 14 Uhr, Leute, hier sind 5 Themen, stimmt ab, eines von diesen Themen machen wir. Das wäre doch eine Form von Co-Kuration durch das Publikum, die man mal erwägen könnte, oder?
Ja, das machen wir zum Teil in Facebook, machen das also ganz gezielt jetzt auf manchen Programminhalt, kriegen von da auch Anregungen. Meine persönliche Erfahrung ist, dass ich da denke, das ist eine der Balance. Ja, also ich glaube nicht, dass wir unsere Kundschaft, unsere Hörerinnen, Hörer, User, wie auch immer man es nennen will, eigentlich unseren Job machen will. Also ich glaube schon, dass die gerne haben, dass wir in den Morgen starten mit den Themen, die wir für wichtig halten.
Wo wir glauben, 14 Uhr.
Naja, 14 Uhr ist im Standardradio nicht sehr viel los. Die Hauptzeiten sind bei uns abends und vor allem auch in der Früh. Ja, 14 Uhr.
Und 14 Uhr abstimmen fürs Abendprogramm.
Also Markus, du willst es jetzt wirklich wissen, ne? Wir werden ja im...
Also jetzt duzen wir uns konsequent, wir duzen uns ja in Wahrheit. Dass
ich ja, wir müssen ja jetzt hier nicht so, jetzt auch so fremdeln. Ja. Wir werden ja im Herbst oder zum Herbst jetzt die Radio Wissen auch nochmal ein gutes Stück updaten und auch gerade nochmal unsere Musik anfassen, weil genau wie der Herr Plöchinger eben von Unterhaltung und Sachinhalten gesprochen hat, versuchen wir die Balance auch nochmal besser hinzubekommen. Und gerade bei der Musik schwebt uns sowas vor, weil da gibt es ganz interessante Lösungen, dass man tatsächlich die Community fragen kann im Sinne so eines Voting. Was ist jetzt als nächstes, welcher Titel soll als nächstes laufen? Ich glaube, das mag als Utopie, ja, das Publikum, was sich sozusagen verlängert hinein in die Programmgestaltung, ist das für uns alle wichtig, weil es uns zeigt, wir machen das Programm nicht für uns, sondern für die möglichst vielen, die sich für unser Programm interessieren. Das ist sozusagen der Boden, auf dem wir stehen. Und ich glaube, es bleibt bei aller sozusagen Dialogizität immer noch beim Sender, zumindest vom Radio, glaube ich, das sagen zu können.
Also das Publikum wird kurz- bis mittelfristig nicht über die investigativen Recherchen von D-Radio Wissen um 14 Uhr entscheiden, die um 18 Uhr dann... Ja,
das ist alles viel zu leicht dahergesagt. Natürlich könnte ich jetzt, das klingt irgendwie cool und New York-Style, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit ist harte Arbeit, jeden Tag von hochqualifizierten Leuten, in meinem Fall an die 150. Das ist auch nicht in einem Widerspruch. Ich will das auch gar nicht wegbürsten, aber zunächst mal sind es die Journalisten, die das Programm machen. Sie machen es heute mit unter anderen Voraussetzungen, mit einer ganz anderen Offenheit gegenüber ihrem Publikum.
Ich glaube, wir wollen auch nicht wirklich Volksabstimmungsjournalismus. Also ich glaube, die Aufgabe von uns Journalisten
ist, einzelne Module eventuell geöffnet werden, nicht gesamte Zeitungen.
Ja, das ist mir schon klar, weil der Traum, der sich dahinter verbirgt, ist, dass sozusagen wir den total mündigen, alle informierten Bürger haben, der zu jedem Zeitpunkt sagen kann, welche Recherche als nächstes dran wäre.
Ausgangspunkt dieser Diskussion ist ja das Buch von Dirk von Gehlen. Er sagt, er hat hervorragende Erfahrungen damit gemacht, dass eben die Leserinnen und Leser seine Co-Lektoren, Co-Autoren waren und er hätte dieses Modell ganz stark gemacht.
Das war ein ganz anderer
Glauben Punkt. Sie an das Modell?
Die Frage ist,
aber er hat ja auch gesagt, Input, dass es gar nicht so viel Input war und viele sehr damit zufrieden waren, auch einfach nur so ein bisschen zuzugucken.
Lassen Sie uns das mal von der anderen Seite.
Input geben und Abstimmung machen sind zwei völlig verschiedene
Dinge. Ziehen wir es mal von der anderen Seite aus auf. Wie ist denn das bei der Süddeutschen, bei süddeutsche.de? Schreiben Sie eigentlich schwarze Zahlen als süddeutsche.de?
Wir sind kein Profitcenter mehr, sondern geben unsere Umsätze in die Süddeutsche Zeitung und wir kosten weniger, als wir bringen. Insofern sind wir in dieser Rechnung vermutlich schwarz.
Das heißt, sie kosten weniger, als sie bringen. Das heißt, es ist eine schwarze Zahl, und wenn ich das richtig verstehe, ja?
Ja, wobei wir diese Rechnung eben nicht mehr machen, weil wir ein Profitcenter nicht mehr sind, sondern ein Competence-Center. Wenn wir in die BWL einsteigen, dann gerne so. Aber auch diese Diskussion ist natürlich eigentlich Quatsch.
Naja, ich weiß nicht, ob das so sinnlos ist, denn ein privatwirtschaftlich geführtes Medienhaus...
Wofür führt das im Umkehrschluss?
Naja, wenn ich rote Zahlen
schreibe, darf ich die Seite nicht mehr geben.
Natürlich wäre Ihre Traumantwort gewesen für mich als Moderator, Sie sagen, ja, wir haben leider ein Defizit von 50.000, und sage ich, was halten Sie davon, wenn Sie das als Crowdfunding-Projekt finanzieren?
Ich glaube, wenn man irgendetwas nicht tun darf, dann dass finanzierte Verlage mit Multimillionen-Budgets oder öffentlich-rechtliche Sender crowdfunden. Wir kriegen unser Geld. Lasst das Crowdfunding bitte gerne den Leuten, die damit eigenständige Projekte machen. Aber wir müssen unser Geld anders verdienen als durch Spenden zusammensammeln.
Verkaufen von CDs und von Laserreisen, oder wie geht das dann?
Ja, da gibt's ja einen Gegenwert, ne? Und beim Crowdfunding weiß ich natürlich erstmal noch nicht ganz genau, was rauskommt, werde Teil eines Projektes und so. Die Süddeutsche Zeitung,
ich glaube, ist nicht einfach. Wir das mal ganz ernsthaft zu Ende diskutieren.
Da bin ich aber wirklich hundertprozentig bei dem Kollegen Plöchinger. Also jetzt öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftlich organisiert, stimme ich vollkommen zu. Also so wie ich es verstehe, Crowdsourcing, Crowdfunding, super Geschichte. Ja.
Exakt.
Aber wir reden hier von großen Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern, ja, Festangestellte, unzählige Freie. Ja. Da kommt man so nicht auf den grünen Zweig. Und es wäre auch fatal gegenüber den dann wirklich exzellenten Ansätzen, die im Crowdfunding drinstecken, jetzt plötzlich solche großen Tanker mit so einer Idee zu konterkarieren eigentlich, weil wir haben Geschäftsmodelle. Die Süddeutsche hat eins. Wir sind beitragsfinanziert, wir haben ein anderes. Ohne Geld geht es nicht, aber ich glaube, da ist jetzt was Drittes und da sollten wir uns nicht...
Es gibt ganz große Risiken bei sowas. In den USA sehen wir, dass das Nachrichtensender ihre investigativen Abteilungen schließen und stattdessen investigative Geschichten von Menschen, die crowdgefundet sind oder stiftungsfinanziert sind, eingekauft werden. Das wollen wir nicht. Wir wollen gerne unseren Journalismus substanziell selbst finanzieren können. Im Übrigen natürlich mit Lesergeld. Natürlich,
aber dann lassen Sie uns nochmal 2 bis 3 Minuten über Geschäftsmodelle sprechen. Denn es ist doch jetzt offensichtlich so, dass die wahre Information nicht einfach zu verkaufen ist heutzutage. Und es ist ganz offensichtlich so, dass die großen Medienhäuser längst zu Gemischtwarenläden geworden sind. Wenn man sich die Zahlen von Springer beispielsweise ansieht, die vor einigen Monaten herauskamen, sind das zum ersten Mal positive Zahlen im digitalen Geschäft. Wenn man die Zahlen näher anschaut, sieht man, es sind keine positiven Zahlen, die von den publizistischen Strukturen erzeugt werden, sondern von Partnerbörsen, von Kaufda und anderen Plattformen, die eben Springer auch im Budget hat. Ist es nicht für den Leser eigentlich transparenter, wenn er die Chance hat zu entscheiden, Süddeutsche oder Zeit Online oder Spiegel Online, du machst mir ein Angebot, du sagst, hier habe ich 3 Stories, die würde ich gerne recherchieren, gebt mir 50.000, dann muss ich keine Partnerbörse betreiben.
Ja, aber er entscheidet sich doch schon. Er entscheidet sich doch schon für die Süddeutsche oder für Zeit Online und so. Ich glaube nicht, dass er sich dann dauernd innerhalb der Medien auch noch entscheiden will.
Ich könnte sehr gezielt das Geld einsetzen als Leser oder Hörer oder Zuschauer.
Ja, aber haben wir am Schluss noch die, also ehrlich gesagt, manche investigative Recherche verrate ich immer besser vorher nicht, dass ich sie machen will.
Ja.
Zweitens, ich glaube, es gibt für die Art von Journalismus, wie wir sie machen, für die Art von Information, wie wir sie machen, sehr klare, bewährte Finanzierungsmodelle, die heißen Abonnement. Und die funktionieren auch. Entgegen aller Gerüchte funktionieren sie auch. Also wir haben inzwischen irgendwie mehr als 10.000 Digitalabonnenten für unsere iPad-Ausgabe. Unser Problem ist, dass es nur auf dem iPad und auf Windows 8 bisher läuft und es wird auf mehr Sachen laufen und es wird auch ins Web kommen. Und natürlich werden wir irgendwann eine Art Leserclub mit Abo-Modell auch auf unserer Webseite liegen haben. Aber wir merken, dass wir darüber ja schon mehrfache Millionenumsätze generieren, ohne da ins Detail zu gehen. Also das macht heute schon ein gutes Drittel unseres Anzeigenumsatzes auf der Nachrichtenseite aus, nur das, was wir auf dem iPad verkaufen.
Aber das heißt, wir können Sie 2023 zitieren mit den Satz aus dem Jahr 2013, der privatwirtschaftliche Journalismus wird in absehbarer Zeit ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Wir werden keine Steuermittel beantragen, wir werden keine Stiftungsmittel beantragen, kein Crowdfunding-Unternehmen, weil wir glauben, dass wir uns selber tragen können.
Was wir im Jahr 2023 oder machen werden, weiß ich noch nicht, weil das ist Liquidisierung. Es ist ja nicht nur Information liquidisiert, sondern unsere Geschäftsmodelle sind liquidisiert. Man könnte auch sagen, sie sind erodiert oder sie erodieren allmählich. Natürlich machen Zeitungen heute auf Papier weniger Geld, als sie es vor 10 Jahren gemacht haben, deutlich weniger Geld. Deswegen müssen ja alle sparen und das passiert auch beim Erfolgskonzern Springer eben. Deren Papierumsätze sind ja auch nicht sehr gut. Deswegen, da sind die Digitalumsätze dann schnell mal größer. Ich glaube, wir wissen heute nicht, wie wir uns in 10 Jahren finanzieren. Das ist eine große Herausforderung. Man muss mal aufhören, das Problem zu nennen, weil das verstellt einen den Blick. Es ist eine große Herausforderung. Unser künftiges Geschäftsmodell ist sicherlich ein Puzzle aus vielen Teilen. Und ehrlich gesagt, wäre ich jetzt hier nicht als SZ-Vertreter, sondern als Springer-Vertreter, würde ich sagen, Gottlob haben wir diese Marktplätze, weil damit müssen wir nämlich nicht 100 Journalisten rausschmeißen.
Ralf Müller-Schmidt, wenn wir uns jetzt mal diese Debatten der letzten Monate ansehen, auf die wir wahrscheinlich doch zu sprechen kommen müssen, gab es immer wieder Frontstellungen zwischen den privatwirtschaftlichen Medien, Spiegel, Springer Verlage etc. und den öffentlich-rechtlichen. Der Kampf um die Tagesschau-App ist irgendwie allen geläufig. Ist das nicht eine totale Verzerrung der Herausforderungen, die wir haben? Sind nicht die eigentlichen Konkurrenten der journalistisch tätigen Akteure, Anbieter wie die Telekom, wie Google, die eigene Inhalte anbieten, die riesige Content-Lieferanten sind und die sozusagen die Zeit stehlen, die der Hörer, Zuschauer und Leser...
Sorry, die Frage geht ja nicht an mich, aber wo ist Google ein Inhalteanbieter?
Na, mit YouTube zum Beispiel ist es ein Inhalteanbieter, oder täusche ich mich da?
Aber da ist da Google der YouTube an sich?
Die bieten das Gefäß an, zumindest ist die Nettozeit, die ein junger Mensch heute investiert, sehr hoch, um Google zu gucken, was ich großartig finde.
Aber was wird auf Google angeguckt? Zum Teil traditionelle Medieninhalte, also Mitschnitte aus Fernsehsendungen und so weiter. Gut, auch die Katzenvideos und so weiter. Aber das,
würde ich mir nicht mehr Kooperation wünschen eigentlich. Frage ich mal so rum, Wolf oder Schmied. Würdest du dir nicht mehr Kooperation wünschen?
Geht schon so. Ich komme nochmal einen Schritt zurück, was das Geschäftsmodell angeht. Die Diskussion ist definitiv zu kurz gegriffen, weil sie immer so tut, als ob die privatwirtschaftlichen Printmedien irgendwas nicht kapiert hätten und jetzt sozusagen im Nebel stochern und verzweifelt nach dem Geschäftsmodell suchen. Die Bewegung ist ja eine ganz andere. Ja? Also es ist ja sehr viel gemacht worden in den letzten Jahren, sehr innovativ, auch gerade ob das jetzt die Süddeutsche oder die FAZ ist oder Zeit Online, also you name it, ja, sie sind zahlreich. Da ist unheimlich passiert, was uns allen Probleme macht. Und da spielt die Art, wie wir uns finanzieren, glaube ich, eine relativ nachgeordnete Rolle, ist, dass wir natürlich mit sehr hochwertigen, zum Teil auch sehr anspruchsvollen Inhalten, ja, die, egal wie schnell sie produziert werden, aber vom User her eine gewisse Aufmerksamkeit brauchen, eine gewisse Ruhe. Früher hatte man gesagt Muße, ja, also Zeit für ein anspruchsvolles Medium. Ja, das geht nicht links rein, rechts raus und in der Mitte wird es abgespeichert. So läuft der Laden nicht. Ja, dass wir da natürlich Probleme haben. Ja, wir haben, wenn ich heute über, sagen wir mal, ein 30-Minuten-Feature rede und was das kostet und wie viele Leute nötig sind, das zu produzieren und was der Recherchevorlauf und so weiter und so fort bedeutet, ja, da frage ich mich doch gleichzeitig auch, will ich das zum Beispiel bei die Radio Wissen überhaupt haben, weil ich aus unseren empirischen Studien wissen müsste, das Gros unserer Hörerinnen und Hörer interessiert es gar nicht. Die setzen sich gar nicht 30 Minuten hin und hören sich das in Ruhe an. Ja, und da haben wir vielleicht viel eher ein Problem als mit Google. Ja, ich meine, Google ist schöne Sache, aber da bin ich bei meinen beiden Kollegen hier, Content produzieren die ja gar nicht. Also das macht mir eigentlich keine Sorgen. Ich wäre froh, wenn wir auf Google ein bisschen weiter vorne im Ranking wären und besser auffindbar, aber mit Google habe ich keine Probleme, aber ich sehe eine Schwierigkeit in einer kulturellen Akzeptanz und auch in der Hinwendung zu anspruchsvollen Medieninhalten, ob die jetzt im Fernsehen oder im Print oder im Radio sind.
Wäre es da nicht interessant, tatsächlich
verloren
nach neuen Modellen der Zusammenarbeit zu suchen, gemeinsam Geschichten zu erzählen? Sie haben ja mit Offshore-Leaks jetzt gerade ein Beispiel praktiziert. Ist das nicht etwas, wo man sagen kann, zukünftig, wir als D-Radio Wissen bieten sozusagen die Audiostrecke morgens beim Frühstück, dann kommt der lange Artikel auf süddeutsche.de oder die 5 kurzen Artikel. Sind das nicht Modelle, wo sich das, was so unter diesem Label Qualitätsjournalismus firmiert, was immer das auch ganz genau sein soll, wo die nicht eigentlich sozusagen Symbiosen, Synergien suchen sollten?
Also bei Offshore-Leaks hatten wir eine Kooperation mit dem NDR. Die exakt so gelaufen ist.
Ist das prototypisch für die Zukunft?
Sie stellen heute bei vielen Investigativen und auch bei anderen Recherchen fest, dass es tatsächlich irgendwie relativ wenig Grenzen zwischen Medienhäusern gibt und dass wir jetzt auch viel miteinander reden. Also Gott, unsere Recherche wurde, Offshore-Leaks-Recherche wurde an dem Tag des Erscheinens, glaube ich, in jedem deutschen Fernsehsender über mehrere Minuten ausgebreitet und die Kollegen haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Interviews gegeben und über ihre Recherche geredet.
So ein bisschen incestuöses Crowdsourcing, also innerhalb der Familie quasi. Ja? Also dass man vielleicht dann, weil das, man das ja auch gar nicht schafft alleine.
Und die Berührungsängste sind da auch nicht sehr groß. Ich glaube, da zählt dann schon auch die Geschichte. Ich glaube, ich gebe Ihnen recht, wenn ich sage, wir haben manche Scheindebatten geführt und die Debatten über die Tagesschau-App, das Leistungsschutzrecht, die sind in sich alle aus einer bestimmten Perspektive sehr gut begründbar, warum man die führen muss. Und trotzdem ist es die einzige Diskussion gewesen, die wir dann geführt haben. Und wir haben eigentlich sehr wenige Diskussionen über die Chancen der digitalen Gesellschaft und so weiter geredet. Meine Güte, Leistungsschutzrecht, ja klar. Also ich habe da ja immer eine sehr, sehr skeptische und zurückhaltende Position eingenommen. Ich glaube schon, dass es Geschäftsmodelle gibt, die uns ernsthaft gefährlich werden können, zum Beispiel als Verlage. Aggregatoren, die nicht daran denken, dass sie uns jemals fragen, Geschäftsmodelle. Da haben wir heute schon mit dem Urheberrecht in Wahrheit auch ganz gut dagegen vorgehen können. Das Leistungsschutzrecht erleichtert die rechtliche Position ein bisschen. Nur was wir sicher nicht tun werden, ist uns von Google delisten lassen künftig, weil dann sind 40% Traffic weg oder 25 oder name it, welche Seite auch immer es ist. Und klar, haben wir darüber sehr lange diskutiert und wir haben relativ wenig über andere Sachen diskutiert. Ich würde sehr gerne mit manchem Radiosender natürlich öfter lieber zusammenarbeiten, statt mich in größeren politischen Debatten zu verlieren. Ich glaube, tatsächlich sehen wir in diesen Debatten, dass es halt einfach noch sehr viele gibt, die mit diesen Medien nicht so viel anzufangen wissen und die erstmal sich angstvoll fragen, oh Gott, was kommt denn da auf uns zu? Was sind die Risiken, die sich jetzt stellen? Überholt uns da einer schräg links oder schräg rechts?
Woran liegt das? Sind das sozusagen, ist das dieses Generationengap, was man da oft beklagt, dass da,
also ich kenne relativ viele 60- und 70-Jährige, die relativ firm sind in diesen Medien. Man sollte nie vergessen, dass die heute 60-Jährigen diejenigen sind, die die ersten Computersprachen mit entwickelt haben.
Woran liegt's dann?
Ich glaube, es ist einfach, sie können auch 27-Jährige haben in den Journalistenschulen, die keine Lust auf Twitter haben. Das gibt es auch. Es gibt einfach ganz viele verschiedene Phänomene, die ineinander laufen gerade. Von Technikskepsis bis hin zu Fortschrittsgläubigkeit, die auch völlig überzogen ist, bis hin zu Verwirrung über Geschäftsmodelle, wo jeder ein bisschen was anderes glaubt. Und jetzt sagen gerade alle wieder, Crowdfunding und Crowdsourcing muss man machen. In 2 Jahren wird es das nächste sein. Ich glaube, alles ist richtig und falsch irgendwie zugleich. Man muss seine Position dazwischen finden. Und da tut sich halt mancher leichter, der sich schon länger damit beschäftigt. Und mancher tut sich schwerer, der einfach in diese Themen reingeworfen wird. Nachdem er über Jahrzehnte quasi etablierte Geschäftsmodelle hat.
Und das ist ja auch nicht nur eine Unsicherheit in Bezug auf die Technik und neue Inhalte und so weiter, sondern ich glaube, warum das vielen auch so viel Angst macht, ist, dass die Arbeitsverhältnisse eben unsicher geworden sind. Und wenn ich weiß, ich habe die nächsten 10 Jahre meinen Job, aber ich muss mich ständig weiterentwickeln, ja, und ich muss mich fortbilden und ich muss neue Techniken ausprobieren, ist das ja zum Großteil kein Problem. Wenn ich aber da irgendwie unter Druck stehe und sowieso nur einen freien Vertrag habe oder freie Honorare, da müssen wir einfach mal sprechen über Arbeitsbedingungen für Journalisten heutzutage. Das sind zum Teil prekäre. Ja?
Lassen Sie uns das mal kurz vertiefen. Was heißt denn das konkret? Stellen wir uns mal ein kleines Experiment zum Schluss vor. Ich sei jetzt einer Ihrer Journalistenschüler und frage Sie, liebe Angelika Knob, was empfehlen Sie mir denn jetzt? Soll ich Blogger werden? Soll ich mich bei der Süddeutschen bewerben? Soll ich zum Deutschlandfunk gehen? Soll ich lieber Taxifahrer werden? Was ist denn da Ihre Losung?
Also wirtschaftlich gesehen ist eine Festanstellung immer noch der Sechser im Lotto, ja, ganz klar. Und früher hat man mal gesagt, so bei einer Zeitschrift oder beim Fernsehen ist Freier irgendwie so eine Geldscheffelmaschine, ist auch vorbei. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und bei Tageszeitungen, das ist was für Pensionisten nebenbei, aber wenn sie da ausschließlich für schreiben, dann können sie auf Hartz IV gehen, ja. Und man muss da einen Mix hinkriegen. Und deswegen, die meisten freien Kollegen sind auch nicht rein journalistisch unterwegs, ja. Die arbeiten mindestens für Corporate Publishing, die unterrichten, so wie ich, und machen viele, viele andere Dinge. Und die können sich diesen hehren, Journalismus, würde ich jetzt nicht sagen, die machen schon auch guten Journalismus, aber dieses Heere, ich tue nur dieses und das andere nicht, das können die sich nicht leisten. Und die sind extrem flexibel, machen ganz vieles, sind auch sehr bereit, sich neue Sachen anzueignen. Wir haben letztens mit dem Journalistinnenbund im Presseclub in München eine Veranstaltung gemacht, warum lohnt sich das Bloggen? Und es war irgendwie 90 Leute angemeldet binnen einer Woche und es platzte aus allen Nähten. Und da ging es dann aber eben auch um so Grenzgeschichten, ja, wie kann ich da in meinem Blog Affiliate Marketing machen? Ist das dann noch Journalismus oder wo bewege ich mich dahin? Und das sind wirklich Dinge, die jeder für sich entscheiden muss und wo man da geht dann eben auch manchmal leider was anderes unter.
Kurz zum Schluss noch einmal nachgefragt an dieser Stelle, Angelika Knob. Wir hatten ja heute eine Debatte über die Frage, ob Autoren auch Dienstleister sein können. Autor und Dienstleister, ist das für Sie ein Widerspruch in sich? Oder sind nicht in Wahrheit unglaublich viele Autoren schon Dienstleister? Denken wir an Redaktionen im Boulevardjournalismus, wo Erwartungen bedient werden, allem Anschein nach.
Also im Journalismus habe ich sich, glaube ich, die wenigsten Menschen jemals als Genie gesehen. Das ist so eine Handvoll Edelfedern und Star-Autoren. Und also gerade im Nachrichtenbereich sehen wir uns extrem als Dienstleister. Wir wissen auch, dass Servicegeschichten sehr gut ankommen. Ja, also die Zeitschrift, die im Netz das meiste Geld verdient, ist, glaube ich, irgendwie Stiftung Warentest oder so, weil das super funktioniert mit dem Abo, also dass man dafür bezahlt. Und es ist ja auch nichts Ehrenrühriges, jemandem einen guten Dienst zu erweisen, wenn man den ordentlich macht. Ja?
Also ich plädiere sehr stark dafür, die ganze Debatte angstfrei zu führen. Wir stehen nicht vom Untergang des Abendlandes. Journalismus ist jedenfalls in meiner Erinnerung immer schon etwas gewesen, was kein leichter Job ist, wo auch immer die Frage ist, kann ich davon leben? Das hat sich durch die Digitalisierung meiner Ansicht nach gar nicht geändert. Vielleicht hat sich's verschärft, das mag sein. Aber ich glaube wirklich, die auch gerade die, die nachkommen, sozusagen angstfrei in den Beruf zu holen, ihnen nicht sozusagen ein Szenario zu schildern, Journalismus oder all die Dinge, die da kommen, das lohnt sich eh nicht, damit wirst du unglücklich. Im Gegenteil, also ich sage das nochmal, weil ich das eben so flapsig gesagt habe, ich glaube, jetzt ist gerade eine ganz großartige Zeit, Journalismus zu betreiben. Es war nie so interessant, so vielfältig und positiv gewendet, so herausfordernd, wie es heute ist.
Ein perfektes Schlusswort für diese Debatte hier beim Netzreporter XL im Online-Talk auf D-Radio Wissen. Wir haben gelernt, das Abendland geht allem anscheinend nach nicht unter. Es lohnt sich jetzt, in den Journalismus einzusteigen, allerdings auf eigene Gefahr. Ich danke den Diskutantinnen und Diskutanten Angelika Knob, Stefan Plöchinger und Ralf Müller-Schmidt. Danke, tschüss, bis bald.